Wir sind mitten in der Rede Gottes Hiob gegenüber. Er stellt ihm über 80 Fragen. Und wir haben manche Antworten, manche Fragen, bei denen Hiob ganz klar sagen können, das weiß ich nicht. Bei manchen kann er sie auf alle Fälle zumindest so weit beantworten, dass er sagen kann, nee, da war ich nicht, da bin ich nicht dabei. Und ganz vieles ist halt auch wirklich etwas, wo wir selber noch gar nicht unbedingt sagen können, Moment mal, was ist das jetzt? Beziehungsweise genau das können wir sagen, aber dass wir nicht sagen können, ah ja, genau das meinte, ah ja. Das letzte Mal ging es in die Meteorologie und Astronomie. Heute geht Gott in die Biologie, genauer gesagt in die Fauna hinein. Also Biologie, alles was lebt. Die Fauna ist die Tierwelt. Oder ja, Fauna ist dann der eine Begriff Zoologie. Das wäre es jetzt genau, wenn wir mit dem ganzen Logie dabei sind. Wir sind gekommen bis Kapitel 38, Vers 38. Und mal sehen, wie weit wir diesmal kommen mit den ganzen Tieren und so weiter. Kapitel 38, Vers 39. Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern in ihrem Versteck? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irrefliegen, weil sie nichts zu essen haben? Gott nennt jetzt immer wieder Tierpaare. Die sind ganz unterschiedlich, also er nennt von den Säugetieren, von den Vögeln, von den Reptilien, von den Insekten. Und immer wieder stellt er sie einander gegenüber, um dann zu zeigen, dass diese Tiere etwas miteinander gemeinsam haben, beziehungsweise Unterschiede haben. Hier sind es jetzt Löwe und Rabe. Und was macht Gott damit? Er stellt Hiob übrigens gegenüber, was Hiob selber sich immer wieder denkt oder was Hiob sich selber gesagt hat. Und zum Beispiel eben, dass er meint, Gott würde ihn nicht versorgen. Gott würde ihn unrecht behandeln und alles Mögliche. Und jetzt sind hier zwei Tiere gegeneinander, die Löwen und der Rabe, die sich jeweils unterschiedlich versorgen. Darum geht es hier das erste Mal. Und die Versorgung. Warum kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben? Also wenn wir jetzt in den Zoo gehen, dann könnten wir das gewissermaßen machen, weil man könnte ja der Löwin eine Gazelle ins Gehege schicken. Aber selbst das geht ja nicht so, weil, also das konnte Hiob ja auch nicht unbedingt machen, weil er konnte die Gazelle ja nicht schaffen. Und das können wir auch nicht. Also das ist dieses... Gott schafft es, dass es genug Gazellen, Antilopen, was auch immer für Tiere gibt, vor allem die Schwachen, die dann von den Löwen gejagt werden. Und da ist es ganz gleich, ob es nun die Löwin ist wie hier oder der Löwe, der sich selber der sich selber versorgt, solange er nicht bei den Löwinnen ist. Gott versorgt. Und das Gegenteil dazu sind die Raben. Die Raben, die gar nicht selber jagen. Raben fressen zum Teil sogar schon vergammeltes Fleisch. Das ist nicht verkehrt, weil durch dieses vergammelte Fleisch könnten sich sonst viel, viel mehr Krankheiten ausbreiten. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die Raben unreine Tiere sind. Das liegt gar nicht unbedingt an deren Art, sondern es liegt daran, dass Gott gesagt hat, ich brauche diese Tiere, um aufzuräumen. Und wenn ihr die Raben esst, und vor allem halt exzessiv esst, dann habt ihr ein Problem, weil plötzlich so viel verdorbenes Fleisch herumliegt, das euch krank machen wird. So versorgt Gott die Löwen dadurch, dass sie jagen geht, und die Raben dadurch, dass sie Aas fressen, sozusagen. Also natürlich jetzt nicht so wie Geier, aber halt eben, ja, dass sie sich das Zeug zusammensammeln. Und das Krasse ist, gerade mit diesem nicht Löwe, aber auch besonders halt mit dem Raben. Das haben wir auch mit der Versorgung. Bei einem ganz berühmten Menschen, nämlich genau, Elia. Elia, der zum König Ahab geht und sagt, Baal ist nicht Gott, der Herr ist unser Gott. Und das zeigen wir dir ganz eindeutig, indem ich jetzt sage, es regnet nicht mehr, bis ich es wieder sage. Das Baal, der eigentlich der Fruchtbarkeitsgott war und der es regnen lassen konnte, nach dem Glauben der Kanaaniter, es plötzlich doch nicht regnen lassen konnte. Und Gott hat Elia versorgt durch die Raben, durch die unreinen Vögel. Übrigens dann schon als Vorstufe dazu, dass Elia dann zu den unreinen Menschen gegangen ist, nämlich zu den Kanaanitern. Nach Phönizien, also ins heutige Phönizien, nach Sidon und Tyros, zu der Witwe nach Sarepta oder Sarpat, je nachdem, Sarpat oder Sarepta, jetzt habe ich es, also je nachdem, ob man die griechische oder hebräische Variante nimmt, dass Elia auch dort bemerkt hat, ich werde versorgt, und die Witwe hat es auch gelernt, vor allem dadurch, dass sie erst einmal alles hergeben musste. Das hatten wir auch letzte oder vorletzte Woche, als ich einmal dieses Beispiel hatte vom Wort vom Kreuz. Das war ihr Wort vom Kreuz. Gib alles auf, was du hast, und zwar für Gott, für den Mann Gottes, und du wirst sehen, dass du versorgt wirst. All das mit dieser Versorgung. Aber Gott versorgt. Ganz eindeutig. Auch wenn es nicht so aussieht. Gott versorgt. Und das ist etwas, das Hiob wissen darf, das wir auch lernen dürfen. Gott versorgt ja selbst die Löwen und die Raben. Und bei den Raben, das nimmt Jesus auch nochmal auf in der Bergpredigt oder was Feldpredigt. Wenigstens eins von beiden, wenn nicht sogar beide. Dass Jesus dann sagt, seht die Raben. Wie Gott sie auch versorgt. Das ist ganz krass, dass Gott eben sagt, ich versorge diese Tiere. Und dann geht's weiter, wir sind jetzt Kapitel 39. Weißt du die Zeit, wann die Gämsen gebären? Oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe kreisen? Zählst du die Monde, die sie erfüllen müssen? Oder weißt du die Zeit, wann sie gebären? Sie kauen sich nieder, werfen ihre Jungen und werden sie los ihre Wehen. Ihre Jungen werden stark und groß im Freien und gehen davon und kommen nicht wieder zu ihnen. Jetzt geht's hier um das Gebären, um den Nachwuchs, um die Nachkommen. Und wieder Beispiel Gämsen und die Hirschkühe. Da sind jetzt mitunter ganz besondere Tiere dabei, aber das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Weil natürlich zu der Zeit waren es andere Tiere, und dann in der Vorbereitung habe ich natürlich dann gesagt, okay, es sind die Tiere und so weiter, aber habe ich mir alles nicht gemerkt. Darum geht es jetzt mir auch nicht so großartig. Man kann ja viel, viel mehr reinsteigen, indem man das hebräische Wort jetzt nochmal anguckt und alles mit dabei. Das werden wir auf alle Fälle auch noch bei manchen Tieren machen, aber nicht bei allen. Also, das Gebären. Einmal bei der Gämse, weißt du die Zeit? Ja, wenn man sie jetzt beobachtet, kriegt man das ja schon hin. Da weiß man ungefähr, okay, jetzt ist es soweit. Oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe kreisen? Also kreisen, altes deutsches Wort, wie schreien, kreischen. Daher kommt der Kreissaal. Der hat nichts mit rund und eckig zu tun, sondern vom Kreisen der Frauen. Weil das eben doch manchmal etwas sehr weh tut bei der Geburt. Ich war zwar bisher nur bei einer dabei, bei meiner eigenen, aber ich habe davon gehört, dass es sehr weh tut. Und darum gibt es dieses laute Schreien. Und anscheinend gibt es das nicht nur bei Menschen, sondern eben auch bei den Tieren. Nicht so stark natürlich. Längst nicht so stark und längst nicht so gefährlich. Der Mensch ist, soweit ich das gelernt habe, das einzige Säugetier, das wirklich in Lebensgefahr steht. Natürlich gibt es auch Gefährliches geboren werden bei den anderen Tieren, aber die haben noch immer andere Chancen. Also das Gnu zum Beispiel, das kann die Geburt unterbrechen, wenn ein Löwe ankommt. Dann fällt das Kind irgendwann raus und kann halt relativ schnell laufen. Genau. Aber jetzt hier die Gämse und die Kirschkuh. Dann zählst du die Monde, die sie erfüllen müssen, oder weißt du die Zeit, wann sie gebären? Hier hast du dir das angeguckt. Weißt du genau, wie das ist? Und dann kommt nochmal das Krasse eben. Sie kauern nieder, werfen ihre Jungen und werden los, ihre Wehen. Ihre Jungen werden stark und groß im Freien und gehen davon und kommen nicht wieder zu ihnen. Gerade das Letzte, das ist nochmal ganz interessant. Was hat Hiob am Anfang des Buches erlebt? Dass seine 10 Kinder gestorben sind. Das bringt Gott hier bewusst an und sagt ihm, guck mal, bei der Hirschkuh ist es so, die sieht ihre Kinder nie wieder. was Hiob erstmal ein gebracht haben muss. Aber dann konnte Hiob eben auch noch wieder wissen, ja, ich werde sie ja doch wiedersehen. Warum konnte er das wissen? Weil er dieses Bekenntnis hatte in Kapitel 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann bin ich mir nicht mehr gerade sicher, wie er es genau sagt, aber am Ende sagt er, ich werde in meinem Fleisch Gott sehen oder ich werde in meinem Fleisch Gott schauen. Das heißt also, ich werde Gott sehen. Ich werde leiblich auferstehen, sagt er damit auch. Und er weiß, ich sehe meine Kinder einmal wieder. Und Sprung auf ein paar Kapitel später, mit Kapitel 42, kommen wir ja bald hin. Hiob kriegt ja am Ende alles doppelt wieder, außer seinen Kindern, weil die Kinder eben im Himmel schon sind, die 10. Und er kriegt nochmal 10 Kinder. Dadurch hat er es doppelt. Aber ansonsten, das andere kriegt er halt so doppelt wieder, aber bei den Kindern sagt Gott, nee, die Kinder hast du. Und eben die Hirschkuh, plötzlich sind die Kinder weg und kommen nie wieder. Also zumindest nach dem, was augenscheinlich da ist. Dann das nächste Gegensatzpaar. Wer hat dem Esel die Freiheit gegeben? Wer hat die Bande des Flüchtigen gelöst? Dem ich die Steppe zum Hause gegeben habe und die Salzwüste zur Wohnung. Er verlacht das Lärmen der Stadt, die Schreie des Treibers hört er nicht. Er durchstreift die Berge, wo seine Weide ist und sucht, wo es grün ist. Meinst du, der Wildstier wird dir dienen wollen und wird bleiben an deiner Krippe? Kannst du ihm das Seil anknüpfen, um Furchen zu machen? Oder wird er hinter dir in den Tälern den Pflug ziehen? Kannst du dich auf ihn verlassen, weil er so stark ist und überlässt ihm, was du erarbeitet hast? Kannst du ihm trauen, dass er dein Korn einbringt und deine Scheunen sammelt? Antwort, nein. Der Wildesel und der Stier sind zwei Tiere, die zwar als domestizierte Variante auch existieren. Also es gibt ja domestizierte Esel, es gibt domestizierte Stiere. Aber es gibt dann diese Wildesel und den der Wildstier, wahrscheinlich eine Art des Auerochsen, die kann man nicht zähmen. Es geht einfach nicht, man kann sie nicht zähmen. Irgendwann nach der Sintflut gab es zwar die Leute, die sich ein paar Esel geschnappt haben, aber dann gab es wieder welche, die, also Esel, die entkommen sind. Und von diesen Eseln kommt dieser Wildesel, den man einfach nicht zahm kriegt. Und das Gleiche beim Auerochsen. Und es wäre so praktisch, gerade beim Auerochsen oder als Wildstier wenigstens, diese geballte Kraft, die der hat, die nutzen zu können für den Acker. Aber nee, Gott sagt, sind frei. Und in seiner Klage sagt Hiob, dass er das Gefühl hat, Gott hat ihn eingesperrt. Und Gott sagt, du, ich kann dir diese Freiheit auch wiedergeben. Ich versorg dich, deine Kinder sind mir nicht egal und deine Freiheit ist mir auch nicht egal. Das sind die versteckten Botschaften da drin natürlich. Also das muss Hiob sich selber auch ein bisschen erarbeiten. Nicht nur wir müssen es uns erarbeiten. Aber es ist schon mal wichtig. Hiob bekommt das mit von Gott, von dem man manchmal gedacht hat, ja, der kümmert sich gar nicht. Und Gott sagt dann, guck mal hier, was ich alles gemacht habe. Eben am Himmel, beim Wetter und jetzt in der Tierwelt. Dann geht's weiter um die nächsten, um das nächste Gegensatzpaar. Der Fittich der Straußin hebt sich fröhlich, aber ist ein Gefieder, das sorgsam birgt? Lässt sie doch ihre Eier auf der Erde liegen zum Ausbrüten auf dem Boden und vergisst, dass ein Fuß sie zertreten und ein wildes Tier sie zerbrechen kann. Sie ist so hart gegen ihre Jungen, als wären es nicht ihre. Es kümmert sie nicht, dass ihre Mühe umsonst war. Denn Gott hat ihr die Weisheit versagt und hat ihr keinen Verstand zugeteilt. Doch wer sie aufscheuchen wird, verlacht, wenn sie aufgescheucht wird, verlacht sie Ross und Reiter. Irgendwie, Moment. Ich muss gerade kurz mal nach was nachgucken. Und dann, jetzt habe ich es gefunden. Ich habe eine andere Übersetzung gehabt beim Vorbereiten mit dabei. Und deswegen war es jetzt, Moment, da fehlt doch. Straußen ist erwähnt und das Wort, das für Gefieder da steht, das ist das hebräische Wort Chassida und das ist der Storch. Das ist jetzt nämlich wichtig. Also, Fittich, der Straußen hebt sich fröhlich, aber der Storch ist sorgsam oder verbirgt sorgsam die Tiere, die Kinder. Der Storch ist jetzt ganz wenig erwähnt, aber das Chassida, eben gerade auch dieser Name des Storches, das zeigt, das ist der Treue. Während die Straußin überhaupt nicht treu ist. Also, es gibt die Haupthenne bei den Straußen und die haben, dann sind noch ein paar mehr. Alle legen das, alle legen ihre Eier da hinein, aber irgendwie, die passen nicht richtig auf. Das ist denen irgendwie völlig egal, ob da andere Tiere hinkommen. Das nutzt Gott dann übrigens, um die dann auch zu versorgen, die Tiere drumherum. Aber es kümmert sie irgendwie nicht. Eben, sie vergisst, dass sie diese Eier hat. Und warum? Das ist nochmal richtig krass. Also, eben, wie gesagt, der Storch ist gar nicht lang erwähnt. Nur nochmal kurz, der Storch ist wirklich der, der sich ganz eng um seine Kinder kümmert. Die Störche haben wir ja auch hier. Und die Störche können kilometerweit ziehen, also hunderte von Kilometern weit und finden sich dann aber wieder, wenn sie zurückkommen. Also die sind wirklich treu und alles und kümmern sich um ihre Kinder und Straußchen, ne? Also legt die Reihe auf die Erde zum Ausbrüten, vergisst, dass ein Fuß sie zertreten kann, ein wildes Tier sie zerbrechen kann. Einmal das. Sie ist so hart gegen ihre Jungen, als wären es nicht ihre. Es kümmert sich nicht, dass ihre Mühe umsonst war. Also Straußen, Kinder schlüpfen und müssen sofort selbstständig sein. Und das kümmert die Mutter überhaupt nicht. Und dann das ist ganz interessant, denn Gott hat ihr die Weisheit versagt und hat ihr keinen Verstand zugeteilt. Das ist jetzt das ganz Tolle, wenn man sich einen Strauß anguckt, der Kopf sind Riesenaugen. Die Augen des Straußes sind größer als die des Elefanten. Wenn ihr jetzt aber mal den Vergleich habt, der Straußenkopf neben dem Elefantenkopf. Wer hat die größeren Augen? Der Strauß. Wer hat den größeren Kopf? Der Elefant. Beim Elefanten ist doch Platz für ein Gehirn. Beim Straußen nicht. Also der ist schon noch ein Gehirn, aber sehr, sehr klein. Und Gott hat diesen Vogel gemacht. Der ist dumm. Einfach dumm. Kann man jetzt tatsächlich sagen. Also mit einem Strauß nimmt man es lieber nicht auf sich und so weiter. Aber dumm. Der wird zwar alt, knapp 70 Jahre, dadurch ist dann auch eher gewährleistet, dadurch, dass sie so lange leben und oft Nachkommen kriegen, dass die Art auch erhalten bleibt, aber ansonsten, wo man sich denkt, okay, die Fürsorge des Storches, der hier so versteckt war eben im Gefieder, und dagegen der Strauß. Und Gott sagt, ja, aber ich kümmere mich trotzdem. Die Fürsorge ist beim einen super, die Treue und beim anderen, ne. Ich kümmere mich bei beiden darum, dass sie bis heute bestehen bleiben. Jetzt geht's weiter in Vers 19. Kannst du dem Ross Kräfte geben oder seinen Hals zieren mit einer Mähne? Kannst du es springen lassen wie die Heuschrecken? Da haben wir das Gegensatzpaar. Schrecklich ist sein kräftiges Schnauben. Er stampft auf den Boden und freut sich mit Kraft, zieht es aus, den Geharnischten entgegen. Es spottet der Furcht und erschrickt nicht und flieht nicht vor dem Schwert. Auf ihm klirrt der Köcher und glänzen Spieß und Lanze. Mit Donnern und Tosen fliegt es über die Erde dahin und lässt sich nicht halten beim Schall der Trompete. So oft die Trompete erklingt, wird es hui und wittert dem Kampf von Ferne. Das Rufen der Fürsten und Kriegsgeschrei fliegt der Falke empor, Kriegsgeschrei. Oder? Wisse den Kampf von Ferne, das Rufen der Fürsten und Kriegsgeschrei. Jetzt kommt es. Und da kommt gleich noch ein Gegensatzpaar. Also, Pferd und die Heuschrecke. Was ist mit den beiden? Das sind beides Heerestiere. Auch wenn sie unterschiedliche Heere sind. Heuschrecken treten in riesigen Armeen auf. Und haben eben auch diese Sprungkraft, die können ganz schnell von A nach B, fliegen natürlich auch, sind so unglaublich schnell, dass Joel zum Beispiel diese Armeen, die in der Endzeit über Israel ausgehen, dass er sie mit Heuschrecken gleichsetzt. Und dann sagt, die fressen alles auf. Oder eben die Heuschrecken zur Zeit von den Plagen in Ägypten. Grauenhaft, wenn sowas passiert. Das ist, also hier kann einem die Ernte verhagelt werden, in Ägypten wird sie verhagelt und von den Heuschrecken gefressen. Also, dieses Heerestier. Und die Heuschrecken haben es in ihrer Natur. Ziehen los, passt. Und greifen gewissermaßen an. Sie greifen das Grüne an. Das Ross, kräftig und alles, kann man wunderbar auf dem Acker einsetzen, aber es ist eigentlich schreckhaft wie sonst was. Wisst ihr, man hat also die Scheuklappen bei den Pferden, man hat ihnen auch, es gibt auch diese anderen Dinger drauf auf den Augen, dass sie nicht in die Augen reinfliegt. Die können sich so schnell erschrecken, wenn nur irgendwas neben ihnen fliegt, werfen den Reiter ab und alles Mögliche. Aber das Krasse ist, man kann die Tiere gegen ihre Natur ziehen. Man kann die Tiere gegen ihre Natur lehren. Was dann auch wunderbar ist, ich als Mensch habe ja zum einen meine sündige Natur. Der alte Adam ist zwar in den Wasser in der Taufe ersoffen worden, aber das Gebiss kann schwimmen, wie Luther sagt. Und in dieser alten Natur steckt alles Mögliche drin, was ich halt dann kann und nicht kann und so weiter. Auf der anderen Seite bin ich jetzt die neue Natur in Jesus. Und diese neue Natur in Jesus, die will mir in meinem alten Fleisch noch zeigen, guck mal, was du alles noch kannst. Du kannst auf einmal Dinge, die du nicht für möglich gehalten hast. Das sind einmal Sachen, die der Berufung folgen. Also ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren, nicht ordentlich frei reden können. Alles musste vorformuliert sein und ich war ganz unsicher und alles. Aber ich wusste, wenn Gott mich hinschickt, dass ich predige, dann würde mir da auch helfen. Und naja, jetzt seht ihr, was daraus geworden ist. Und im Gegensatz dazu kann Gott aber, also das ist das eine, dass er das so macht, aber das andere ist, er kann sogar sagen, du bist eigentlich ein ganz ruhiger Typ. Aber ich gebrauche dich jetzt dafür. Und das gar nicht zum Erschrecken. Also es gibt Leute, die sagen dann, oh, wenn ich mein Leben jetzt Gott zur Verfügung stelle, dann will er unbedingt, dass ich nach Afrika gehe, weil ich Hitze nicht aushalten kann und alles Mögliche. Nee, also vielleicht schickt Gott dich doch nach Afrika, aber er wird dir vorher das Verlangen geben. Gute Freundin von mir wollte immer Kinder haben und hat sich gesagt, nee, ich will nur Mädels. Warum hat sie das unter anderem gesagt? Weil ihre Schwester, mit der sie am nächsten dran ist, die hat nur Mädels. Und dann hat sie aber während der Schwangerschaft festgestellt, eigentlich wäre ein Junge ganz schön. Ach, ein Junge wäre doch ganz schön. Warum nicht mal ein Junge? Ist ein Junge geworden. Nächste Schwangerschaft, wieder ein Junge. Dann habe ich zu ihr schon gesagt, und, na, willst du jetzt auch mal ein Mädel? Und sie, ja, eigentlich bin ich mit Jungs ganz zufrieden. Er hat dann noch ein Mädel bekommen und noch mal einen Jungen dann, aber genau. Gott kann das Verlangen ändern. Und das, was er bei einem, was bei einem anderen Menschen sagt, das kann ich gar nicht gut. Also das will ich auch gar nicht. Also gerade das eine ist mit Singen. Ja, warum soll ich denn für Gott singen? Ich habe auch keine schöne Stimme. Und Gott sagt, sing mir trotzdem. Selbst wenn es keine schöne Stimme ist. Aber sing und du wirst sehen, dass es für mich geht und dass ich es gut heiße und dass es auch gut für dich ist. Dann kann man ganz deutlich sehen, dass Gott einen auch nutzen kann, selbst wenn man es eigentlich nicht ist. Dass er die unfruchtbare Sarah nutzen konnte, um ein großes Volk in die Welt zu bringen. Hat er geschafft. Wunderbar. Genau. Jetzt kommt das nächste Tier. Also, genau, also noch einmal bei den Pferden noch kurz. Also so richtig schön genau auf das Gegenteil gezüchtet. Und dann ist aber das Krasse, dann sind die auch furchtlos. Wo Gott sagen kann, da hast du Angst davor. Ich weiß es, du hast in deinem Fleisch Angst davor, aber Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und auf einmal kann ich in die Kämpfe meines Lebens gehen, ohne die Panik zu schieben. Ohne sagen zu müssen, oh, was soll das werden? Sondern ich kann sagen, ja, Gott hat mich dazu berufen. Jetzt kommt's. Vers 26. Fliegt der Falke empor, dank deiner Einsicht, und breitet seine Flügel aus gen Süden zu. Fliegt der Adler auf deinen Befehl so hoch und baut sein Nest in der Höhle? Auf Felsen wohnt er und nächtigt auf Zacken der Felsen und steilen Klippen. Von dort schaut er nach Beute, seine Augen sehen von Ferne, seine Jungen gieren nach Blut und wo erschlagen liegen, da ist er. Erstmal der Falke. Der Falke, der so hoch fliegt, der aus mehreren hundert Metern die Zeitung lesen könnte. Wozu Zeitung lesen, wenn man Bibel lesen kann, ne? Aus 3 Kilometern in Entfernung kann er Mäuse wahrnehmen und dann stößt er runter und fängt sich seine Beute. So hoch erhaben über den Dingen. Und dann Adler, also das gleiche Wort für Adler kann man auch mit Geier übersetzen. Und das ist dann immer interessant, wenn die Leute jetzt hier beim Übersetzen genauer drauf geguckt hätten, auf den letzten Vers eben, seine Jungen gieren nach Blut und wo Erschlagene liegen, da ist er. Es handelt sich wahrscheinlich doch eher um den Geier. Wobei tatsächlich Adler und Geier haben beide dieses, sie sind da oben in der Höhe, wie auch der Falke, ganz oben über den Dingen. Sehen aber das, was unten ist. Was Gott dann auch zu Hiob sagt, ich sehe deine Situation. Das ist doch in Ordnung, also es ist nicht in Ordnung, wo du bist, aber ich weiß genau, wo du bist. Wir hatten am Anfang die Versorgung. Einer der Erlösernamen Gottes. Adonai Jireh. Der Herr wird ersehen, der Herr versorgt. Das ist der Name, auf den ich mich berufen darf und sagen kann, ich berufe mich darauf, dass du mein Versorger bist. Und ich habe all die Geschichten eben von Elia und Elisa dann zum Beispiel eben und auch anderes. Jesus in der Wüste. Also er einmal in der Wüste selber bei seiner Versuchung und dann aber auch mit der Speisung der 5000 und danach der 4000. Er versorgt. Gott versorgt. Und dann jetzt hier am Ende der Gott, der aus der Entfernung sieht. Als Hagar schwanger war und weg musste, hat sie ja Jesus getroffen, also den Engel des Herrn, Jesus, bevor er Mensch wurde, und hat dann hinterher gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ata el Roi. Du bist der Herr, der mich sieht, oder der Gott, der mich sieht. Auch das darf ich wissen. Gott sieht, wenn er eine Sklavin, die sich über ihre Herren erhoben hat, hochschwanger, verlassen in der Wüste, wenn er die sieht, warum soll er mich dann nicht auch sehen? Und das Sehen ist nicht einfach bloß, oh, ich sehe dich. Du bist gerade wieder gefallen. Sondern es ist ihm nicht egal. Das ist das Wichtige dabei. Es ist ihm nicht egal und darum schickt er Hagar zurück und sagt dann, demütige dich unter deine Herren, aber du wirst versorgt dadurch. Und tatsächlich ein Kapitel ganz geschafft und wir gehen auch noch ein bisschen weiter. Wir sind jetzt in Kapitel 40. Und der Herr antwortete Hiob und sprach, wer mit dem Allmächtigen rechtet, kann der ihm etwas vorschreiben? Wer Gott zurechtweist, der antworte. Man kann diese Verse tatsächlich auch ähnlich übersetzen wie, Moment. Ach nee, Entschuldigung. Wenn man so abends dran geht, nee, das ist jetzt erstmal, also Gott sagt ihm, also wenn du dich mit mir anlegst, aufgepasst, sag nicht, ich handle ungerecht. Leg dich nicht mit mir an, du ziehst den Kürzeren. Das Schöne ist, in diesem Fall hat sich Hiob ja nicht mit Gott angelegt und gesagt, ich krieg dich, ich mach dich fertig, ich mach dich klein, sondern Hiob hat nur gesagt, Gott ist ungerecht. Und Gott kommt dann an und zeigt ihm, nein, ich bin nicht ungerecht. Mir bist du nicht egal und alles Mögliche. Aber er sagt dann eben auch damit, du brauchst dir keinen Gedanken zu machen und wenn du mich auch herausforderst, dann weißt du am Ende auch, nein, du hast mit mir nichts zu tun. Hiob aber antwortet dem Herrn und sprach, ich bin zu gering. Und was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten, ein zweites Mal geredet und will es nicht wieder tun. Also einmal geredet, ja, und zwar dieses lange, zwar unterbrochen zum Teil von seinen Freunden, aber dann ganz am Ende hat er halt richtig lang geredet. Und sagt, nee, ich sage jetzt gar nichts mehr, aber das ist eher so ein schmollendes, nee, ich sage jetzt nicht mehr, nee, keine Lust. Was zum Teil auch manchmal in Ordnung ist. Sogar Gott sagt das. Warum soll ich mich mit euch herumplagen? Sagt er dem Volk Israel. Und als sie sich dann doch zu ihm bekehren, sagt er dann, okay, ich helfe ihm doch. Aber er kommt tatsächlich auch auf die eine oder andere Weise an. Ne, was soll ich denn? Warum? Und das ist gewissermaßen Hiobs Haltung, ne, was soll ich denn? Also so ein bisschen hat er schon eingesehen, aber irgendwie doch nicht. Darum sagt er einfach bloß, ich lege meine Hand auf den Mund. Könnt ihr euch denken, was ich gerade gesagt habe. Und der Herr antwortete mit Hiob aus dem Wettersturm und sprach, gürte dich wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Das ist jetzt nochmal, Gott kommt nochmal genau mit derselben Anfangsrede an. Gürte den Lenden, also mach dich bereit. Was ist das Lendengürten? Mach dich bereit, weil es bald losgeht. Du kommst bald raus aus deiner Bredouille. Mach dich bereit. Auch nochmal das Wort. Mach dich bereit. Geht bald los. Und sei nicht unvorbereitet. Sondern pass auf, es wird sich wirklich lohnen. Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? Schmücke dich mit Pracht und Hoheit, zieh Majestät und Herrlichkeit an, streu aus den Zorn deines Grimmes, schau an alle Hochmütigen und demütige sie. Ja, schau an alle Hochmütigen und beuge sie und zertritt die Gottlosen in Grund und Boden, verscharre sie miteinander in der Erde und versenke sie ins Verborgene. So will auch ich dich preisen, dass dir keine rechte Hand helfen kann. Wir hatten es letztes Mal schon, dass Gott ironisch redet. Und auch da nochmal, also es gibt Leute, die sagen, also es ist wichtig, dass ich aufpasse, was ich sage. Aber es gibt Leute, die treiben das so weit und sagen, du darfst keine Witze machen, darfst auch nicht ironisch reden. Warum? Weil du dadurch lernst, deinen eigenen Worten nicht zu vertrauen. Und dann ist eben Ironie komplett verboten. Und das Krasse ist, Gott benutzt Ironie. Eben. Beim letzten Mal, ich lese es nochmal, weil es richtig herrlich ist. Wo haben wir es denn? Ach Mann. Ich hatte es vorhin und jetzt wieder weg. Aber auf alle Fälle, dass Gott ja sagt, ja, du kannst das ja alles. Du bist ja da gewesen. Du bist ja da oben bei den Wolken und so weiter. Und jetzt sagt er eben hier, mach ruhig. Schmücke dich mit Pracht und Hoheit, zieh an Majestät und Herrlichkeit und streue aus dem Grimm deines Zorns. Ja, den Zorn deines Grimms und schau an alle Hochmütigen und demütige sie. Also das, was Gottes Aufgabe ist, das mach doch jetzt ruhig. Mach doch hier. Und dann will ich dich preisen. Mit anderen Worten, hier, du maßt dir etwas an, was dir nicht zusteht. Es gibt Dinge, die maßen wir uns an, die uns nicht zustehen. Es gibt andere Dinge, bei denen sind wir ganz, ganz demütig, aber falsch demütig. Da, wo Gott uns ganz klar gesagt hat, dafür habe ich euch berufen, sagen wir dann, nein. Also, ein Thema ist zum Beispiel eben das Leid ertragen, was ja das eine ist. Aber ganz oft, also das war jetzt eines der Themen, das sich auch bei Nehemiah durchgezogen hat, dass der Teufel uns dann so falsch demütig macht. Und dann dadurch sind wir wieder ganz stolz. Dass wir sagen, nein, dieses Leiden gehört dazu, dass ich heiliger werde. Jetzt bin ich heiliger. Schwebe ein bisschen über dem Boden. Dinge berühren mich gar nicht mehr. Bin nun heiliger als die anderen. Gerade mit diesem als die anderen zeigen wir nur wieder, dass wir stolz sind. Falsche Demut. Und dann eben, nein, ich soll das tragen, dieses Leid. Auch wenn Gott selber sagt, ich will dir doch helfen. Rufe mich an, in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Deine Versorgungssituation, wenn du nicht genug Geld hast, ruf mich an und ich helf dir dabei. In deiner Gesundheitssituation, ruf mich an und ich helfe dir dabei. Und da sind wir dann, dass wir sagen, nein, das halte ich aus. in der Demut, die ich ja habe. Hier geht es ums andere, dass ich hier, also das ist beides Hochmut, dass wir uns anmaßen, besser zu wissen, als, da, als was Gott selber in seinem Wort sagt. Und hier eben, komm Hiob, mach doch die Gottlosen platt. Du weißt es ja besser. Wie gut, dass wir das nicht können, aber wir würden es so gerne. So, jetzt geht es nochmal an zwei Tiere. Und das Interessante ist, diese beiden Tiere sind nur uns bekannt mit dem hebräischen Namen. Sieh an da den Behemoth, den ich geschaffen habe, wie auch dich. Er frisst Gras wie ein Rind. Ihr habt vielleicht in eurer Bibel eine Fußnote. Bei mir in Luther steht zum Beispiel, das ist ein Riesentier nach der Art des Nilpferdes. Also, Behemoth. Manche haben es von dem ägyptischen Wort hergenommen, das wäre dann tatsächlich das Nilpferd oder ein Flusspferd, Hippopotamus. Und das Erste, was eben passt, er frisst Gras wie ein Rind. Das passt mit dem Nilpferd zusammen. Siehe, welche Kraft ist in seinen Lenden und welche Stärke in den Muskeln seines Bauches. Auch das passt. Wusstet ihr übrigens, dass ein Nilpferd an Land schneller ist als im Wasser? Und beide Male schneller als der Mensch. Das heißt, die einzige Chance beim Triathlon gegen ein Nilpferd zu gewinnen, ist beim Fahrradfahren. Also, jetzt soweit passt noch. Also, welche Kraft ist in seinen Lenden, welche Stärke in den Muskeln seines Bauches passt. Jetzt aber, sein Schwanz streckt sich aus wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht und geflochten. Habt ihr mal den Schwanz eines Nilpferdes gesehen? Ganz klein und zierlich. Manche sagen übrigens, das sei ein Elefant. Auch mit dem ganzen, ja, ne, kräftig und alles. Elefant hat auch so einen kleinen zierlichen Schwanz. Und jetzt kommen wir in den Bereich, der viele Leute das Buch Hiob anzweifeln lässt. Beziehungsweise, der einen dann komisch wirken lässt, wenn man jetzt sagt, wahrscheinlich handelt es sich hier um einen Dinosaurier. Wie geht denn das? Ja, wenn wir jetzt einfach nur die Bibel zur Hand nehmen, wann wurden die Landlebewesen geschaffen? Alle an Tag 6. Es wird sogar damit passen, dass eben dass Gott sagt, ich habe ihn geschaffen wie auch dich. Man kann es auch übersetzen, ich habe ihn am gleichen Tag geschaffen wie dich. Als Landtier. Behemoth, also das Wort Behema heißt Vieh. Kann alles bedeuten, also vor allem das Großvieh, Kühe und was sonst noch mit alles dazugehört. Das Kleinvieh ist eher Zonen, aber ich meine, es gehört auch noch dann in unter Behema dazu. Behemoth wäre einfach erst einmal mehrere Viecher. Oder, wenn es jetzt hier eben heißt, der Behemoth. Und es wird ganz klar durch das, was Gott weiter sagt, es handelt sich um ein einziges Tier. Das nennt man einen Pluralis Extensionis. Kennen wir zum Beispiel auch bei Gott, Elohim. Groß. Shamayim, Extension. Mayim, also Shamayim ist der Himmel, Mayim ist das Wasser, beides ausgestreckt, beides Plural. Behemoth kann man übersetzen mit das Riesenviech. Also sieh an, das Riesenviech, das ich mit dir geschaffen habe. Frisst Gras wie ein Rind. Kraft in seinen Lenden, Stärke des Bauches, sein Schwanz ist wie eine Zeder. Wie eine Zeder aussieht. So eine Tanne kann man sich dann, ne, genauso, aber, also eine Zeder, aber wirklich hat so richtig lang und wird immer spitzer. Und an dem Punkt kommt man eben dahin, jep, könnten Dinosaurier sein. Wie gesagt, es könnte. Wir werden erst wirklich rausfinden, was der Behemoth ist, wenn wir bei Gott sind. Aber das Interessante ist, Hiob wird gesagt, sieh ihn an, da ist er. Und dann eben so ein Schwanz wie eine Zeder. Die Dinosaurier, die da in Frage kommen, sind die sogenannten Sauropoden. Die haben so fette Füße, gerade auch wie Elefanten, natürlich noch viel größer, weil die sich selber tragen müssen. Und dann haben sie so einen richtig breiten Schwanz. Also gewissermaßen so Krokodilsschwanz, aber eben, ihr kennt die Abbildung von denen genau, wie man sich die halt zumindest ausmalt. Und der Schwanz war dann eben für die Viecher da, dass sie ordentlich laufen konnten. Einfach um Gleichgewicht zu halten. Und je nachdem, welches Viech man hat, den längsten Schwanz hat der Diplodocus von denen, die man halt so bezeichnet, mit über 20 Meter Länge. Und welcher das jetzt genau ist, ob der Brachiosaurus, der Apatosaurus, eben der Diplodocus oder sonst noch irgendeinen anderen, ich meine, der größte, den man von dieser Variante gefunden hat, heißt Argentinosaurus, weil er in Argentinien gefunden wurde, weiß man nicht. Aber eben so ein Riesenviech. Und da sagt Gott, siehst du ihn oder sieh ihn dir an. Eben seine Kraft ist dort, sein Schwanz dehnt sich aus wie eine Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Also Gott beschreibt den wirklich bis ins Detail. Dann seine Knochen sind wie eiserne Röhren, seine Gebeine wie eiserne Stäbe. Das heißt, man kann diesem Viech auch nicht so schnell die Beine brechen. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell man das bei Elefanten hinbekäme, aber auf alle Fälle, Gott sagt, dieses Tier hat so feste Knochen, dass sie wie Eisen sind. Noch was Interessantes dabei. Er ist das erste der Werke Gottes. Das erste bedeutet in diesem Fall nicht, dass er als allererstes geschaffen wurde. Weil die Vögel und die Fische wurden vor den Landtieren geschaffen. Also das kann es schon mal nicht sein. Und die Bäume wurden noch früher geschaffen. Was das Erste in diesem Fall bedeutet, ist, es ist das Oberste. Das quasi, dass die Herrschaft hat am Land. Der Behemoth ist der König der Tiere, zumindest damals gewesen. Er ist das Erste, oder man kann auch das Meisterwerk übersetzen. Und da ist das Interessante, dass Paulus im Epheserbrief von uns schreibt, dass wir Gottes Meisterwerk sind. Hängt es von der Übersetzung ab. Also in Kapitel 2, wir sind sein Werk oder sogar sein Meisterwerk. Also der Behemoth ist in der ersten Schöpfung das Meisterwerk Gottes. Die Gemeinde ist in der neuen Schöpfung das Meisterwerk Gottes. Das wäre jetzt auch nochmal was ganz Besonderes. Einmal mal zu gucken, was sagt Gott über den Behemoth und wo finden wir jetzt diese Eigenschaften bei der Gemeinde. Also nicht mit dem Grasfressen, bitte. Aber ansonsten, genau. Nee, aber also Grasfressen in dem Sinne total friedlich. Eigentlich. Aber eben so gewaltig und so eine Kraft, dass wir Dinge durchsetzen können, die wir selber gar nicht für möglich halten. So, also, er ist das erste der Werke Gottes, der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert. Ich mache jetzt den Behemoth noch fertig. Also das geht bis Vers 24. Und dann sind wir für heute fertig. Der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert. Was heißt sein Schwert? Das, womit er sich verteidigen kann. Die Berge tragen Futter für ihn. Und alle wilden Tiere spielen dort. Er liegt unter Lotusbüschen im Rohr und im Schlamm verborgen. Also zum einen, er kann auf die Berge rauf und dort fressen, aber ansonsten in den Lotusbüschen und im Schlamm. Also er liegt im Wasser. Also Lotusbüsche bedecken ihn mit Schatten und die Bachweiden umgeben ihn. Trotzdem kann er so total verborgen sein, dass man ihn überhaupt nicht bemerkt. Dieses Riesenviech. Siehe, der Strom schwillt gewaltig an. Er düngt sich sicher, auch wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. Das ist jetzt auch nochmal. Also erstmal, der Jordan wird erwähnt. Das heißt, es ist wirklich dort in der Gegend. Und dann, der Strom schwillt an. Das ist etwas, was wir heute beim Jordan gar nicht sehen können, weil es ist irgendwie anders bewässert quasi. Ich kann es gerade nicht ordentlich mehr beschreiben, aber wenn wir den Jordan nehmen, wie zum Beispiel zur Zeit von Josua, da ist er über die Ufer getreten und Leute meinen, dass, also aufgrund von Ablagerungen und allem möglichen, dass der wohl mindestens 1,5 Kilometer breit gewesen sein kann, wenn die Flutzeit kam. Also wenn Schneeschmelze war und Regenzeit und alles, und dann fließt das Wasser halt durch den Jordan runter ins Tote Meer und dann rauschender Strom, tosende Wasser, das Wasser spritzt dem Behemoth ins Maul und dann er düngt sich sicher auch, wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. Das heißt, der Behemoth hat diese gewaltigen Beine, diese Stahlknochen, mit denen er so sicher stehen kann, dass ihn das reißende Wasser des Jordan nicht wegspülen kann. Er düngt sich sicher. Das heißt also, wir haben es beim allerletzten Abend, also was ich online aufgenommen hatte, einfach nur für Nehemia mit den Mauern und Toren, dieser Gegensatz zum Namen des Herrn, wo sich der Reiche dein Reichtum dünkt wie eine starke Mauer. Das ist die falsche Sicherheit. Aber der Behemoth, der kann sich berechtigt sicher fühlen in den großen Wassern. Der steht da, auch wenn ihm das Wasser entgeht. Vor einer Woche ungefähr, oder anderthalb Wochen, war ich bei meinem Patenkind und wir waren im Freibad und da waren Stromschnellen. Da haben wir gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir dagegen schwimmen können. Das hat nicht funktioniert. Und das waren so leichte Stromschnellen. Also, wenn wir besser Schwimmer gewesen wären, hätten wir es vielleicht schon hingekriegt, aber das bisschen hat schon ausgereicht. Dass wir nicht dagegen angekommen sind. Und dann so ein reißender Strom. Und er steht da einfach, kann trinken und es stört ihn überhaupt nicht. Kann da durchgehen durch das Wasser und was sonst noch alles. Also siehe, der Strom schwillt gewaltig an, er düngt sich sicher, auch wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. Und jetzt kann man ihn fangen, Auge in Auge und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen. Da ist die Antwort eindeutig nein. Den zumindest nicht. Seine kleineren Vettern bestimmt, den nicht. Gott nimmt dieses riesige Monster und zeigt hier, guck mal, den habe ich auch gemacht. Ich habe diesen riesen Koloss gemacht, eben wahrscheinlich so ein Sauropode. Keine Ahnung, was es dann am Ende wirklich war. Das finden wir dann eben heraus, wenn wir in die Herrlichkeit eintreten. Aber was ist es wohl? Keine Ahnung. Nilpferd nicht, haben wir ja schon rausgefunden. Aber so ein Riesenviech. Gott sagt, sieh ihn dir einfach mal an und staun darüber. Das Coole ist, hier bei dem und beim nächsten Tier, beim Leviathan, den wir dann ja noch ein bisschen mehr behandeln werden beim nächsten Mal, das bringt Hiob dann am Ende zur Buße. Also mit anderen Worten, Saurier kann man dazu benutzen, dass Menschen Buße tun. Wie auch immer das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, ich soll ja nur vertrauen. Gott kann mit seiner Schöpfung Menschen zur Buße treiben, tatsächlich. Aber er muss ihnen zeigen, da stecke ich drin. Gott kann es auf seine ganz eigene Weise tun. Gottes Güte treibt die Menschen zur Umkehr und dadurch wird es dann klar. Das macht er bei Hiob, das macht er auch bei uns. Wir einfach mal die Schöpfung ansehen dürfen. Wie die Tierwelt funktioniert und dann darüber staunen dürfen, dass manche Viecher trotzdem immer noch nicht ausgestorben sind. Dass manche Viecher es einfach schaffen zu überleben, auch wenn sie vielleicht selber nicht jagen und was auch immer. Gott versorgt, Gott sieht. Gott kann gegen die Natur vorgehen oder es kann gegen die Natur vorgehen lassen und dann wird auf einmal was ganz Besonderes daraus. Alles Mögliche. Das dürfen wir für uns auch mitnehmen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dir gehören dürfen. Und danke, dass du uns auch bei Hiob gezeigt hast, was du alles Großartiges in der Natur gemacht hast. Hilfst du uns daran festzuhalten, dass wir uns auf dich werfen und dass wir deine Schöpfung auch dazu nutzen, um uns zur Buße zu bringen. Danke, dass du uns beistehst und hilfst. Amen.